Maybe they're already here. He has a doctor. Maybe they're safe.
All systems offline, we're not going to make it!
Extra hand here!
Oh, no.
You can be honest with me. Are we going to die? One day, yes, comes to us all. But not right now. Not if I've got anything to do with it.
Doctor!
Sorry about the mess.
Yes, you're alive.
We thought you were dead.
We thought you were dead. Right, quick update. I made a terrible mistake. We shouldn't be here. I'm going to fix it and get you guys home. I promise. As soon as I figure out where we are.
How are you going to do that?
Not sure. Treating it as a chance to surprise myself. Oh, by the way, welcome to what I presume is your first alien planet. Don't touch anything. Come on, let's try this way. Can I ask, what is actually going on here? Because I'm confused. Are you confused?
Pretty confused.
Proper confused.
I'm way beyond confused.
Comport Nummer 706, C, die Montage. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 706. Comport, den ich am heutigen sonnigen Freitag, dem 24. Mai 2019, Tag 144 in der KW 21 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der zweiten Folge der 11. Staffel einer Doctor Who-Serie. Are we gonna die? Doc is back. Confused. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen der vergangenen Woche aus den Nachrichten entnommen und kommentiert habe. Einen Teil, wo ich eher technisch orientierte Meldungen aus den Nachrichten entnommen und kommentiert habe, kann auch Spuren von Politik enthalten. Was davon ihr hier konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Woche, wo sich ein paar Terror, ein paar Schnüffel, ein bisschen was an Trampel und ein paar Österreich-Meldungen eingefunden haben. 8 Grad? Nee, 7 Grad? Ach ja, nee, 7 Grad, angeblich light, foggige, quite coole Greetings. Die 7 Grad, Comfort Level 7, Wind macht 4 km/h aus dem Nordwest. Wir haben hier keine Visibility von, was war noch gleich, 9,7. Oder wie es bei Weather Pro stand, 6 Uhr in Norderstedt heißt, da wäre es 5 Grad mit angeblichem Dense Fog, den ich sowas von überhaupt nicht konfirmen kann. Würde da Feels Like in 4, Taupunkt 4, Humidität 95%. Druck 1014, das Gerät misst hier 1009, der Wind macht irgendwas zwischen 2 und 2 km/h. So. Und es gibt die erste Ankündigung für die Langzeitsperrung zwischen Langenhorn und Ohlsdorf. Ich gerade schon mal erwischt, das Schild, das große. So, kommen wir dann jedenfalls in der Terrorecke an. Die geht mit was los, was ich eigentlich in den Nachrichten mehr hätte sehen wollen, aber was es irgendwie geschafft hat, immer wieder an mir vorbei zu glitschen, nämlich das Fusion-Festival, was so ein alternatives Festival in Mecklenburg-Vorpommern ist, die da seit, wie es in Netzbuchlogpolitik ja länglich ausgeführt wurde, seit inzwischen bummelig 20 Jahren da zu einer gewissen Institution gewachsen sind, auf einem festen Gelände, was auch dem Betreiberverein gehört, da eben einmal im Jahr eine große Veranstaltung machen und völlig friedlich. Und da ist nun eben der Witz der, dass jetzt für dieses Jahr die Bullen da einen neuen Chef haben und er hat beschlossen, nee, also er braucht Milliarden an Bullen und Wasserwerfern und Panzerwagen und am besten auch noch das ganze Militär da, weil es könnte ja was passieren. Und da sind nun also in der vergangenen Woche die Einsatzvorbereitungen geleakt. Demnach sollen zeitgleich etwa 100 Beamte uniformiert und in Zivil auf das Gelände geschickt werden, rund um die Uhr im Schichtsystem. In der Nähe wird nach Plan außerdem eine Beweis- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei positioniert. Die Polizeiführung geht davon aus, dass in der Nähe des Geländes etwa 1000 Polizisten unterbringen zu müssen. Auch Räumpanzer und Wasserwerfer sollen da rein, ebenso eine Gruppe TMÖL, technische Maßnahmen öffnen und lösen. Beamte, die normalerweise Demonstrantinnen losschneiden und die sich in Gleisbetten angekettet haben, etwa bei Protesten gegen Castortransporter. Und Trollfe dazu, ja, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Die Steuergelder sind ausgegeben, jetzt müssen die gerechtfertigt werden. Sehr schön auch, was das überspezifische Dementi der Polizei. Die aktuellen Einsatzplanungen der Bullen sind vor dem Hintergrund des neu vorgelegten Sicherheitskonzepts des Veranstalters weder Räumpanzer noch Wasserwerfer vor. Na, also die in der Tat berechtigte Frage, was wollen die da? Also, was in der Vergangenheit halt war, dass die Polizei irgendwo außerhalb des Geländes sich aufgehalten hat und wenn es dann irgendwelche Fälle gab, für die deren Anwesenheit tatsächlich nötig war, dann kamen sie halt ins Gelände, konnten da tun, was auch immer sie tun mussten, was ihre Anwesenheit benötigte und konnten das Gelände dann wieder verlassen. Und was die sich halt herbei fantasieren, dauerhaft stationiert auf dem Gelände, mit uniformiert und nicht uniformierten Bullen da rumrennen. Und nun ja, also die Frage, was das soll, die stellen eben auch die Anwesenden, auch die früher für die Polizei da zuständig gewesenen Personen. So, was soll denn das? So, und also bis auf, da ist irgendwer geil drauf, mal zu zeigen, wer da die Macht im Land hat, ist mir jetzt noch nicht wirklich irgendwas an Erklärung eingefallen. So, da war jetzt in dieser Woche, oder was noch letzte Woche, also jedenfalls war da jetzt Termin, dass das Festival nochmal ein Sicherheitskonzept vorlegen sollte, woraufhin dann die Bullen daher sich nochmal zu ins Benehmen setzen dürfen und also die Frage ist im Wesentlichen, genehmigen die Bullen, dass sie da nicht rein dürfen, dass sie da nicht zu Milliarden Bullen da mitten in den fröhlich feiernden Leuten rumsitzen dürfen. So, wenn sie das nämlich nicht genehmigen, dann steht zu vermuten, dass die Veranstaltung, also mal mindestens an dem Ort, der wiederum da gewisses Interesse dran hat, dass die Veranstaltung da stattfindet, weil ansonsten ist da wohl nicht so viel, dass die Veranstaltung an dem Ort nicht mehr in Zukunft stattfinden wird. Ob sie dann woanders stattfinden wird, ist dann eine interessante Frage. Na, also, schöner Machtstart, schön Machtgeilstart haben wir da. So, dann auch von Dienstag haben wir die Churchklag. Da ist nämlich der Christ-Church-Attentäter wegen Terrorismus angeklagt worden. Der Rechtsextremist, dessen Namen nicht genannt werden sollte, was aber bei den DLF-Nachrichten nicht beachtet wurde. Der ist also wegen Terrorismus angeklagt worden. Wie die Polizei mitteilte, muss er sich zudem wegen Mordes in 51 Fällen und versucht den Mordes in 40 Fällen verantworten. Er hatte ja am 15. März zwei Moscheen gestürmt und das Feuer auf die Gläubigen eröffnet und übertrug dabei seine Tat eine Liefe ins Internet. So, also da gibt's jetzt eine Anklage. Wegen Terrorismus und Mordes und versuchten Mordes. Ja, seems about right. Also, so rein von den Namen, von den Vorwürfen klingt es, als könnte das zu dem passen, was er getan hat. Was ja auch irgendwie nicht so richtig viele Leute bezweifeln. Und also da fällt es mir auch schwer, mir vorzustellen, dass es irgendeine Begründung gibt, warum man denn mit einem Maschinengewehr bewaffnet überhaupt irgendwo reingeht und dann Leute umbringt. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es da irgendwie eine Verteidigung gibt. Aber ja, warten muss man ab. Und dann gibt es von Donnerstag in Spanien, gelten Nazis jetzt als geschützte Minderheit, schreibt Rolfer. Angriffe auf Nazis fallen unter die harte Krimi-Gesetzgebung und müssen entsprechend behandelt werden. Fatal neu ist aber, dass für das Ministerium die Staatsanwaltschaft nun dazu auch Nazis zählen. Wie auf Seite 23 ausgeführt wird, deshalb kann ein Angriff auf eine Person mit Nazi-Ideologie oder das Schüren von Hass gegen diese Gruppe als ein solches Delikt gewährt werden. Damit werde nun die Staatsanwaltschaft dann angewiesen, derlei Vorgänge entsprechend zu verfolgen. Notabene, in Spanien regieren gerade die Sozialisten. WTF? Na, also die ganze Hate-Crime-Schose, wenn man die falsch rum ausnutzt oder vielleicht auch richtig rum ausnutzt, da kriegt man plötzlich die Nazis zur geschützten Gruppe deklariert. Und Aussagen wie, man würde doch gerne haben, dass die Nazis nicht da seien, sind dann plötzlich Hate-Crime. What could possibly go wrong? So, machen wir die Terror-Ecke zu und kommen beim Schnüffel an. Da war es diese Woche auch wieder schwer, Nachrichten zu finden. Ich habe dann hier im Mittwoch Cyber, Mittwoch im BMW-Tag, der im EU-Rahmen verwendete Begriff der böswilligen Cyberaktivitäten beschreibt. Cyberoperationen, die geeignet sind, die Cyberintegrität und Sicherheit der Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten sowie ihrer Bürgerinnen und Bürger zu beeinträchtigen. Wie die BMW-Regierung in ihrer Lüge auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke schreibt, sei der cyberdiplomatische Reaktionsrahmen eindeutig bei seiner Festlegung, dass böswillige Cyberaktivitäten sowohl durch staatliche als auch durch nichtstaatliche Akteure durchgeführt werden könnten. Da ging es unter dem Titel Attribuierung von Cyberoperationen. Aus Sicht der BMW-Regierung sind bei der Bewertung einer Cyberoperation die Maßstäbe Tragweite, Größenordnung, Dauer, Intensität, Komplexität und Wirkung maßgeblich. Ja, was sie aber dabei vercybert haben, ist, dass im Cyber die Daten durchaus über mehrere Rechner geleitet werden können, so dass, wenn sie dann nur auf den schießen, der da als letztes in der Kette rumliegt, sie eben gerade nicht die Täter erwischen. Sie cyber, voll cyber. So, mal eins davon abgesehen, cybern die in der Zusammenfassung der Antwort schon zu viel. Cyber. Na, also der. Oder anders ausgedrückt, das klingt mir nach, sie haben halt auch keine Ahnung, wissen nicht, worum es geht und lassen sich von einem 26-jährigen YouTuber vorführen. Ja, eben. Huch. So, ich speichonym. Das ist eine Meldung aus Golem von Donnerstag. Bundesnetzagentur, Speicherfristen von Providierern sollen anonym bleiben. Die Speicherfristen von Verkehrsdaten bei großen Providierern sollen nach dem Willen der Bundesnetzagentur vorerst nicht bekannt werden. Bei einer entsprechenden Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz sollen die Angaben der Telekommunikationsunternehmen anonymisiert werden, obwohl 5 von 6 Firmen nichts gegen die Weitergabe an Breyer einzuwenden hatten. Doch weil bei Kenntnis der 5 Firmen auf die Identität der 6. geschlossen werden könnte, will die Regulierungsbehörde alle Antworten anonymisieren. Was? Nur nochmal zum Mitmeißeln. Wir sollen nicht rausfinden, wer die eine Firma ist, die nicht so gerne hätte. Ich meine, okay, ist klar, wenn du die 5 anderen Firmen auf den Tisch legst, dürfte relativ offensichtlich sein, welcher Name da fehlt. So, mal ganz davon abgesehen, 6 Firmen? Welche 6 Firmen? Also, 3 fallen mir spontan ein, weil sie Mobilfunknetze betreiben. Gibt es Firmen, die Netze betreiben, die aber nicht Mobilfunk sind? Oder sind das die 3 und sie meinen deren Festnetz und deren Mobilnetzsparte jeweils getrennt? Na, also, hä? Und dann hätte ja aber auch nur eine Hälfte von sich gemeldet. Also so irgendwas passt da jetzt noch nicht ganz. Aber ja. So, und also der Breyer, der für die Piratenpartei ja ins EU-Parlament will, der hatte Anfang 2019, seine Anfrage war da bekannt geworden, dass die Provider zahlreiche Daten ihrer Nutzer bis zu 6 Monate lang speichern. Rufnummern und andere Erkennungen werden demnach zu Abrechnungszwecken zwischen 90 und 180 Tage aufbewahrt. Selbst für unbeantwortete oder erfolglose Anrufe werden die Metadaten bis zu 6 Monate lang gespeichert. Funkzelle, also der jeweilige Aufenthaltsort, wird bis zu einer Woche erfasst. Die E-Mail wird bis zu 4 Monate lang gespeichert. IP-Adresse der Internetzugänge bis 3 Monate. Die Angaben sind allerdings wenig aussagekräftig, weil daraus ja gar nicht hervorgeht, welcher Providierer tatsächlich wie lange die Daten speichert. Das sind lediglich die Bereiche von 0 bis 180 Tage angegeben, innerhalb derer die Angaben der Providierer liegen. Aus der beigefügten Korrespondenz zwischen Bundesnetzagentur und Bundeswirtschaftsministerium geht lediglich hervor, dass mit den 6 Providierern mehr als 90% des Marktes erfasst würden. Das ist übrigens die fucking verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung, zu der ein europäischer Gerichtshof gesagt hatte, die geht gar nicht. Ja? Diejenige verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung, die in Deutschland zwar als Gesetz existiert, aber durch ein Urteil außer Kraft gesetzt ist. Also genau genommen durch 2 Urteile. Die da nicht zu sein hat. So, wie war das? Was? Freiheit? Freiheit geteilt durch Frieden? Und das Ganze noch multipliziert mit irgendwelchem Bullshit, ne? Herr Brocken? Elmar Brocken und sein Dummdreist-Video. Wobei das nicht Elmar Brocken war, sondern das ist ja das CDU-Studio. Die haben ja nur das eine. So, also, Buch. Und hier ist jetzt also schwer unklar, welche Firma wie lange speichert. Logisch, weil die Firmen haben das nicht so gerne. Weil eine Firma hat das nicht so gerne, dass ihre Firma damit identifiziert wird, wie lange sie eigentlich die Daten ihrer Produkte speichern. Oh, warte, if you pay for it, you're still the product. Na? Also, ich... Bei einer Anhörung der Provider NG, die Bundesnetzagentur, die Bescheid, Gulam vorliegen, die dir jeden Antworten an die Universität herausgeben. Würden die Daten der fünf Unternehmen, die nichts gegen Weitergabe einzuwenden haben, und der Nennung des Namens herausgegeben, möchte vorliegen die Gefahr, dass die Identität des letzten Unternehmens offenbart werden. Und Breyer legte umgehend Widerspruch gegen den Bescheid ein. Seiner Ansicht nach handelt es sich bei den Speicherfristen nicht um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse. Darüber hinaus verwies er auf eine vergleichbare Übersicht der großen Mobilfunkanbieter, die Spiegel und Line mit Stand September 2015 veröffentlicht hatte. Und da gab es ja keine Nachteile. Also deswegen. Na, also das ist die verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung, die eigentlich nicht zu existieren hat. So. Na, deswegen hört man auch kein Geheule, dass jetzt doch eine neue verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung nötig würde, weil sie ist ja die ganze Zeit da. Nehmen Sie bitte nicht zur Kenntnis, dass obwohl das Gesetz EU-Grundrechte widrig ist und unter gar keinen Umständen angewendet werden darf, faktisch die Providierer die Daten freiwillig speichern. No? So. Und dann gestern Abend gab es dann mal wieder eine Runde, der VS-Justiz ist etwas entglitscht, und zwar ist ihr entglitscht, dass sie die Anklage gegen den LeakyWixer Wixange erweitert haben. Ihm werden nun auch Verstöße gegen Antispionagegesetze vorgeworfen, wie das Justizministerium in Washington mitteilte. Zuvor war er bereits wegen Verschwörung zum Angriff auf Regierungscomputer angeklagt worden. Hintergrund ist die Veröffentlichung geheimer Militärdokumente und bla bla. Also der Scherz an der Nummer ist, das, was vorher vermutet worden war, dass die Bullshit-Anklage wegen irgendwelchem Bullshit nicht alles ist, was die Amis gegen den hätten. Da ist jetzt halt ein Stück mehr rausgekommen. Da gab es dann wieder die gleiche Echauffage. So, ja, aber der ist doch ein Journalist. Entschuldigung, was an dem ist Journalist? Und so sinngemäß ist allerdings dieses Mal bei mir ein bisschen häufiger vorbeigesegelt. So, ja, der ist ein ekliges Arschloch. Aber wenn man nicht das eklige Arschloch verteidigt, dann fällt es halt schwer, den nicht ganz so ekligen Nicht-Arschlöchern die gleiche Verteidigung angedeihen zu lassen. Von daher muss man die unangenehmen, ekligen Arschlöcher verteidigen. Was ja auch habe ich inzwischen nicht mehr im Feed, aber in einem Kongress-Talk mal rauskam, so, ja, also wenn du die Freiheit der Unschuldigen verteidigen willst, musst du auch die Freiheit der Schuldigen gegen bestimmte Überwachungsmaßnahmen verteidigen. So. Na, und also der Arschensch, der hat ja nur wirklich alles falsch gemacht, was man am Stück falsch machen kann. Beziehungsweise also ihm wird vorgeworfen, er hätte Vergewaltigungen getätigt. So. No, dann war das ja auch noch die Nummer mit da Non-Disclosure Agreement über LeakyWix, die ansonsten aber alles disclosen. Also darfst alles disclosen, bis auf das, wie LeakyWix funktioniert. So, ne, und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also LeakyWix kann sich gerne mal gewixt legen. So, jetzt gibt's also da ein bisschen mehr Anklage, inklusive irgendwie was nach Espionage Act. Und da könnte man dann argumentieren, ja, aber da droht ja am Ende vielleicht unter Umständen sogar noch eine Todesstrafe drauf. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob da jetzt schon konkret irgendwas rumliegt, wo eine Todesstrafe drauf droht. Und dann könnte es schwierig werden mit einer Auslieferung. Weil, da könnte dann sogar am Ende rauskommen, dass der Herr Assange sich wünschen könnte, nach Schweden gebracht zu werden. Die da vielleicht noch ein bisschen mehr Skrupel haben als die Briten. Die ja bekanntlich in den Five Eyes mitmachen. Aber hey. So. Kommen wir dann mal beim Trampel an. Da hätten wir als erstes mal von Montag oder aus der Nacht zu Montag. USA, Trump droht Iran mit Vernichtung. Da habe ich gelesen und habe gesagt, kann man das irgendjemand den Lautsprechern der Bundesregierung diese Nachricht nochmal beibringen? Weil also das letzte Mal, als Thilo Jung in einer Bundesregierungslügenkonferenz frug, oder nee, war es gar nicht, also das ist jedenfalls das letzte Mal, als die Frage aufkam, ob denn die Drohungen gegen den Iran, ob die Regierung denn dazu Stellung nehmen würde, hat sie sich erstmal von der Behauptung, es gäbe Drohungen gegen den Iran durch die VSA weggerobbt. So, ne, also ich meine, dann nehme ich jetzt hier die Meldung und sage, möchten Sie behaupten, diese Meldung sei nicht zutreffend? Shadow Ratio 4,5 von 6 Uhr 47 bis 19 Uhr 44. 12 Stunden, 46 Minuten. Na, weil das hätte man dann nehmen können und hätte mal den Bundesregierungslautsprechern mal in ihre Fresse drücken. Hier, da gibt es Nachrichtenmeldungen. Es mag ja sein, dass sie keine eigenen Erkenntnisse dazu haben, aber wenn sie die fucking Nachrichten nicht zur Kenntnis nehmen, dann wirft das die Frage auf, wie sie denn überhaupt zu Erkenntnissen gelangen wollen. Wenn sie die ganze Zeit im Keller sitzen, sich sämtliche Wahrnehmungsorgane verschließen, dann können sie gar keine Erkenntnisse erlangen. Na, also jedenfalls der Trampel, der hat dem Iran mit Vernichtung gedroht. Wenn das Land kämpfen wolle, werde das sein offizielles Ende sein, schrub Trump auf Twitter. Zuvor hatte sich der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, Hossein Salami, kämpferisch geäußert. Zwar wolle man keinen Krieg, allerdings fürchte man sich auch nicht davor. Die VS-Truppen hätten anders als die Revolutionsgarden Angst vor dem Tod und ein solcher Gegner sei leicht zu besiegen. Ja, Gott, das ist halt das berühmte Säbelrasseln. Oh, Fake News, wir haben gar keine Säbel. Das ist also das berühmte Säbelrasseln. Wie viel davon ernst gemeint ist oder nicht, das weiß man halt von außen nicht. Na, genauso wie ja Kim Jong-un da auch mal darauf hingewiesen hat, so ja, so den dementen Sack, den werde er entsorgen. Oh, was ja die Nummer mit, ja, aber der Trampel hat ja einen viel größeren Atomknopf und seiner funktioniere ja. Ja, also, Frage, ist es eigentlich üblich in der Diplomatie, dass man sich gegenseitig mit Vernichtung bedroht? Wie finden wir das eigentlich, wenn unser Freund ein anderes Land mit Vernichtung bedroht? Und möchten wir bei diesem Angriffskrieg mitplanen und teilnehmen oder könnte es sich dabei um die Vorbereitung eines Angriffskrieges handeln, die gemäß dem lustigen Gesetz, was gerade 70 Jahre alt ist, mit dem Namen Grund, unter Strafe gestellt zu sein hat? Und hat diese Strafe auch mal irgendwann Konsequenzen? Nein? Sehen Sie? So, dann Huawei. Also das mit den Sanktionen gegen einen Staat und eine nicht näher genannte, also nein, es geht ja gar nicht um Huawei, es geht ja nur allgemein um Blabla, hatte ich ja letzte Woche in der Folge. Und jetzt gab es dann von Sonntagabend die Meldung, dass Google Huaweis Android-Lizenz entzogen hat. So frei nach dem Motto, ja, also das da dürft ihr nicht mehr nutzen, also das den Open-Source-Teil schon. Aber was Google ja jetzt schon eine ganze Weile betreibt, ist, dass das Open-Source-Android eigentlich nur noch so irgendwie ein leerer Rahmen ist. So ein leeres Betriebssystem, auf dem aber nichts stattfindet, weil sie die eigentlichen Funktionen in ihre Google-Libraries verpacken. Ja. Ich habe hinten keine Augen. Und also was da jetzt am Wochenende passiert ist, dass eben Google gesagt hat, ja, schönes Android habtet ihr da, das dürft ihr aber nicht mehr einsetzen. So, Konsequenz davon, wenn sie das durchsetzen, ist, Huawei steht eben plötzlich da und kann keine neuen Android-Versionen von Google liefern. Was erstmal irgendwie schlimm aussieht. Auf der anderen Seite kam dann auch in der Woche relativ schnell raus, ja, also im Bestrebungen, auf dem nackten Betriebssystem sich eigene Sachen einzurichten oder gar ein eigenes neues Betriebssystem zu basteln, gibt's unter ferner Liefen irgendwo in China sowieso schon. So, wenn man das jetzt, also wenn jetzt so hart enforced wird, dass aber nichts von der bestehenden Technik verwendet werden kann, dann führt das nur dazu, dass der Innovationsdruck umso größer wird. Ich glaube nicht, dass man gegen die Chinesen mit ihr dürft aber hier unser fertiges Dings nicht benutzen, lange durchhalten kann, weil die sind innovativ genug, die basteln sich was Eigenes. Na, also da könnte mittel- bis langfristig dann eben rauskommen, dass so eine Sanktion, so eine Zensur gegen, eine Sperre gegen Huawei für Huawei am Ende sogar gut sein könnte, weil sie eben dann gezwungen werden, was Eigenes zu entwickeln. So, der große Witz an der ganzen Chose, den ich, glaube ich, gar nicht drin hatte, war, dass es nicht lange gedauert hat mit den Auswirkungen, bis dann irgendwen in VSA aufgefallen ist, dass aber auch in VSA Huawei-Technik im Einsatz ist. Und wenn man jetzt hart wegsanktioniert und sagt, da darf aber gar nichts mehr von verkauft werden und nichts, eben auch keine Wartung und gar nichts mehr stattfindet. Daraufhin ist dann die VS-Regierung vorsichtig zurückgerobbt und hat jetzt eine 90-Tages-Frist hingestellt, was jetzt erstmal aussieht wie, guck mal, da in den 90 Tagen bis dahin wollen sie dann von China irgendwelche Eingeständnisse bekommen. Weiß ich nicht, ob China sich darauf einlässt, weil das sieht ja schon ganz heftig wie eine Erpressung aus. Was es dann auch gab, Huawei. Der Huawei-Bann geht über Google hinaus, schreibt Häufer am Dienstag. Intel decided to no longer supply processors and other hardware to Huawei. Intel dann auch nicht mehr. Mit den diversen Side-Channel-Attacken auf Intel-CPUs möchte man vielleicht ohnehin vorsichtig sein, auf was man so an Intel-Geräten sich zulegt. Die sind ja schließlich wandelnde Sicherheitshintertore. Ebenfalls aus der Ecke. ARM hat dann auch gesagt, ja, schöne Lizenz hattet ihr da, aber ist nicht mehr. Das Ganze dann am Mittwoch. Da wird es dann, also bei Hardware wird es dann ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, wie die Alternativen aussehen. Auf der anderen Seite gab es irgendwo eine x86-kompatible CPU, die irgendwer schon gebastelt haben wollte. So, weiß man jetzt nicht, wie gut sind die Dinger. Aber der Innovationsdruck auf China wächst eben mit so Sanktionen. Jetzt ist halt eigentlich nur die Frage, wie weit ist China inzwischen? Sind sie so weit, dass sie innerhalb einer überschaubaren Zeit auf eigenen Beinen stehen können? Weil dann haben die Amis sich mit der Sanktionsdrohung da eigentlich nur ins eigene Knie geschossen. Weil dann stehen die Chinesen eben da und sagen, ja, Gott, dann haben wir halt eigene Technik. So, jetzt könnt ihr uns gar nichts mehr. Ihr wollt was von uns? Haha, nö. Na, das ist ja der Witz an China. Die nehmen eine ganze Weile, basieren deren Techniken eben auf irgendwas, was sie von irgendwo außerhalb bekommen. Und irgendwann innovieren sie dann selber weit genug auf einer genügend guten Basis und machen eben nicht nur nach. Und dann wird es halt schwierig. So, also kann durchaus sein, dass der Ami da gerade taktisch falsch agiert. Das werden wir abwarten müssen. So, dann von gestern Nachmittag, gestern Abend gab es dann noch ein interessantes Ding. Und zwar hat der Trampel sich irgendwie zum öffentlichen Auskotzen in den Rosegarten vorm Scheißernhaus begeben und hatte da mit seinem Filzstift selbstgemalte Zettelchen dabei. Und da war dann auch was von, hat er dann mal so gehalten, dass auch die Kamera mal sehen konnte. Und da stellte sich dann raus, the president in the handwritten notes, the president brought with him, which appeared to have been written in black Sharpie. Where he misspelled the word accomplishments instead of writing accomplishments. Amtierende Theorie ist, der Typ hat eine Schreibleserschwäche. Da gibt es ja jetzt auch schon seit Jahren säckeweise Hinweise drauf, dass das mit dem Lesen nicht so seine starke Seite ist. Es gab doch mal irgendwo so ein Gerichtsverfahren damals so aus den 90ern oder so gegen ihn, wo er da mal aus einem Vertrag von ihm vortragen sollte und er sich mit so Ausreden wie er hätte seine Brille gerade nicht dabei. Ja, Standardausrede von Leuten, die das mit dem Lesen nicht so richtig gut können. Rauszureden versucht hat er. So, von daher, They want to impeach me over acts that they did, dems have no accomplishments. Mal ganz davon abgesehen, aber mit so einem öffentlichen Gebrüll macht man sich auch nicht gerade viele Freunde und man macht sich mehr so lächerlich, aber dass der nicht lesen und schreiben kann, das überrascht mich jetzt nicht. Die viel spannendere Frage ist, wie schaffen sie es eigentlich, den mal an wo sie die Texte einblenden, wo der in die Kamera glotzt und dabei dann nur ablesen muss. Wie schaffen sie das, den so einzufangen, wo er doch nicht lesen kann und wo sein Hirn ja auch nicht mehr in der Lage ist, neue Erkenntnisse zu speichern, weil er dement ist. Machen wir die Trampelecke zu und haben dann noch ein paar sonstige Meldungen. Als wir zum Beispiel von Freitagabend das Strachideo hätten, Österreich, heimliche Videoaufnahmen belaschten FPÖ-Chef Strache. Und zwar gab es da irgendwie Videoaufnahmen, die auch schon aus dem Juli 2017 stammen, wo der Strache mit irgendeinem Kumpel in Ibiza oder auf Ibiza in irgendwie einer Villa von angeblich einer, das ist nicht russisch, aber von einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen da so Angebote bekommen hätte. Und da haben die dann wohl, das Video insgesamt wäre irgendwie so was wie 7 Stunden lang, hätten die sich dann wohl über alle möglichen Sachen ausgelassen, so frei nach dem Motto, also wenn sie uns die Wahl schenken, dann schenken wir ihnen irgendwas Rundfunk. Ne? So, aha, das ist ja interessant. Sie wollen also die Öffentlich-Rechtlichen verkaufen für eine gefegte Wahl. Interessante Vorstellung von Demokratur haben sie da. So, das gab's dann am Freitag. Das machte dann übers Wochenende eine immer größere Welle. Am Samstagmittag, ich meine um 12, furzte sich der Strache irgendwo vor Kameras. 12.30 Uhr schwappte es dann Einmeldungen, ja, er ist weg. Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat an seinen Rücktritt von allen Ämtern angeboten. Kanzler, der kurze Sebastian, werde das Angebot annehmen. So, damit war dann klar, okay, also da implodieren gerade Teile der österreichischen Regierung. Und zwar die rechtsextremen Teile der österreichischen Regierung. So, der kurze Sebastian braucht sich da auch nicht zu dolle mitbauchen, weil er hat schließlich erst die Rechten in die Regierung gebracht. Aber hey, dann hat es am Montagabend dann noch mehr Zerbröseln gegeben, weil nachdem der kurze Sebastian dann auch den Innentrottel Kickel von der FPÖ rausgeschmissen hat, hat die FPÖ gesagt, okay, dann treten aber sämtliche derer Minister weg. So, damit fehlt dann dem kurzen Sebastian nicht nur ein Teil der Regierung, darauf können wir ja noch pfeifern, sondern eben auch die Abgeordneten im Parlament. Und damit im Zweifelsfall die Mehrheit in selbigem. Huch. So, ne, da haben wir dann so leichte Schwierigkeiten. Und also da ist irgendwie letzter Stand jetzt der, da soll es jetzt irgendwie in der nächsten Woche eine Vertrauensabstimmung geben. Und also die FPÖ hat gesagt, sie würde dem nicht zustimmen. Logisch. So, was dann die Frage aufwirft, okay, und dann? So, für die Minister haben sie jetzt irgendwo Experten gefunden. Was dann bei mir so die Frage aufwirft, so, warte mal. Es gibt die Möglichkeit, dass man Leute, die wissen, was sie tun, in die Ministerämter setzt? Warum haben wir das eigentlich nicht default? Dass da in den Ministerien da Leute sitzen, die wissen, was sie tun. Na, aber hey. Und einen habe ich noch, nämlich Wahlverhinder-UK, weil die EU-Europawahl ist ja inzwischen losgegangen. Also hierzulande findet die Abstimmung am Sonntag statt. Aber in Kleinbritannien zum Beispiel war sie am Donnerstag. Und da gab es unter dem Schlagwort Hashtag DenjetMiVote Klagen von EU-Bürgern, die in Großbritannien nicht an der Europawahl teilnehmen durften. EU-Bürger mussten im Vereinigten Königreich ein Formular abgeben, in dem sie versicherten, nicht in ihrem Heimatland abzustimmen. Und aber da reichte nicht irgendwie einmal Formular, sondern man musste irgendwie 2 Schritte machen. Dass es dann noch einen zweiten Schritt gäbe, wäre wohl vielen Leuten gar nicht bekannt gegeben worden. Sondern dann erst in dem Augenblick, als sie eigentlich ihre Stimme abgeben wollten, wurde ihnen mitgeteilt, so, ja, es ist ja lustig, dass sie das wollen, aber nö. So, was dann auch die Frage aufwirft, welche Konsequenzen das denn haben wird. Es sollte Konsequenzen geben. Weil wenn Wählern das Wahlrecht vorenthalten wird, dann sollte das Konsequenzen haben, finde ich. Also mal davon abgesehen, dass es jetzt Gerüchte gibt, dass Theresa Merz dann irgendwann demnächst mal ihre Perücke nehmen werde und gehen. Zu sich mehr nicht die Hoffnung aufdrängt, dass das tatsächlich mal passiert, sondern ich warte dann einfach mal ab, bis es passiert. So. Und dann haben wir 31 Minuten und kommen in der Musikecke an. In der Musikecke beenden wir das PS22 von 2018 Jahr, indem wir es verabschieden mit dem, fangen wir hier an, dem zweiten Video aus dem Jahr, Let Me Love You, 2:46 war das lang. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus
der Wohnungsbauanstaltsfolge, nämlich vom 23. Oktober 2018, asozialer Wohnungsbau 855, kriegt er dann auf und in die Ohren. Und ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompottblog@gmail.com oder einen Kommentar an kompottblog.de und der Beitrag zu Kompott 706 Teil 1 einzustellen. Und wünsche euch dann viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Don't you give up, nah, 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 I'll give up.
Kapitalismuskritik unter der Gürtellinie inklusive Wählerbeschimpfung. Sehr erfrischend, junge Frau.
Ja, sehr erfrischend. Der Bundesbauminister und die Immobilienlobby. Sind wir wieder am Mauscheln?
Nein, nix da. Wir machen hier einen Wohngipfel.
Genau. Ah ja, klar, hätte ich gleich erkennen können. Ist ja kein Mieter dabei. Ne? Die stören immer beim Wohnen.
Genau. Ja, nix. Es geht doch eigentlich permanent um die Mieter. Jetzt schauen Sie doch zum Beispiel mal dieses wunderbare Modell des deutschen Wohnungsmarktes an. Ja? Sie können sich das auch in unserer Hochglanzbroschüre reinziehen. Schauen Sie, das sind die verschiedenen Wohnsegmente hier. Die kommunalen Wohnungsgesellschaften, der soziale Wohnungsbau und der private Wohnungsmarkt. Nicht wahr? Und überall werden die Mietpreise, nicht wahr, durch eingezogene Schranken begrenzt.
Schönes Modell vom deutschen Mietmarkt haben Sie da. Verstehe ich das jetzt richtig hier? Mieten von 6 Euro pro Quadratmeter? Das ist aber eher ein Modell aus der Nachkriegszeit, ne? So wie Sie.
Ich sage Ihnen, das Modell ist ja Gott sei Dank schon im Ruhestand.
Bitte?
Ich meine, es war ganz furchtbar. Ende der 80er Jahre, 30% der Wohnungen in Großstädten waren in der Hand von gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften wie der hier. Die haben Mieten zum Selbstkostenpreis auferlegt.
Da sagen Sie mal, wie haben denn die dann da Gewinne gemacht?
Ja.
Gar nicht. Das nannte man doch öffentliche Daseinsvorsorge.
Nein, das nannte man Marktverzerrung. Durch Steuersubventionen wurde ein Überschuss an zu billigem Wohnraum geschaffen.
Nein, Es gab zu viele billige Wohnungen. Oh mein Gott!
Beruhigen Sie sich, junge Frau, nicht wahr? Deswegen haben doch wir von der Union 1990 damals entschlossen, dass uns diese, beschlossen, dass uns diese Gemeinnützigkeit, nicht wahr, zu teuer kommt und sie deswegen abgeschafft.
Ja, das hat gleich mal die deutsche Wirtschaft angekurbelt.
Ja. Nee, die Mietpreise.
Ja, natürlich, das waren ja jetzt alles plötzlich AGs und Gesellschaften und die mussten ja Gewinne machen.
Ey. Natürlich, nicht wahr? Sonst wäre das ja ein Hobby gewesen, nicht wahr? Und das geht ja nicht, weil ich habe ja schon eins.
Ha, genau, diese Eisenbahn, ne? Genau.
Nee, Bundesbauminister. Ja, also,
jetzt passen Sie mal, schauen Sie, nicht wahr? Die meisten dieser Wohnungsgesellschaften sind doch in der kommunalen Hand geblieben. Also deswegen keine Angst vor steigenden Mieten, ne?
Wie, und warum steigen die dann trotzdem?
Sie, warum geht denn das da immer weiter nach oben?
Ja, das wollten die Städte so. Die wollten, dass diese Gesellschaften mal Gewinne machen, damit sie mit diesen Gewinnen ihre Haushaltslöcher stopfen können.
Ah ja, und auch mal was Schönes bauen, wie die Elbphilharmonie.
Ja. Sehen Sie, wenn Ihnen Wohnen so wichtig ist, dann müssen Sie eben bereit sein, ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben.
Aber das ist immer noch dieselbe Wohnung.
Ja, aber sie ist viel wertvoller.
Warum?
Ja, weil sie mehr kostet.
Obacht.
Was machen Sie denn da mit den kommunalen Wohnungen?
Jetzt privatisiere ich diese Wohnungsgesellschaften, ne? Wie zum Beispiel die GBW. Ja? Jetzt schauen Sie nicht so, wir lassen doch die Mieter nicht im Regen stehen, nicht wahr? Weil sich das viele Leute nicht leisten können, zahlen wir doch Wohngeld, nicht wahr? Und zwar 15 Milliarden Euro im Jahr.
Moment. Sie haben doch die Gemeinnützigkeit abgeschafft, ja, weil die Ihnen zu teuer war. Wie viel hat sie die noch mal im Jahr gekostet?
50 Millionen? Warum? Jetzt kriegen Sie doch keine Panik. Schauen Sie, Sie vergessen ja völlig, dass wir noch den sozialen Wohnungsbau haben. Ja, da, schauen Sie, ja, da ist das ein famoser, ja, schöner
den sozialer Wohnungsbau. Den sozialen Wohnungsbau. Ha? Genau. Oh, haben wir den.
Wieso wir? Ja. Was hat denn die Immobilienwirtschaft mit dem sozialen Wohnungsbau zu tun?
Wer glauben Sie, dass das baut? Er, der baut höchstens Mist.
Ja, genau. Schauen Sie, es ist ja so, dass ich ihm nur das Geld gebe.
Ja, und ich baue damit Sozialwohnungen. Dort können Mieter wohnen zu einer fixen Miete. Das nennt man die Mietpreisbindung.
Mhm. Warum grinsen Sie eigentlich immer noch?
Durch?
Ja, ziemlich. Oh,
sehen Sie, das liegt daran, dass ich so Mieterinnen wie Sie nicht unendlich lange zu geringen Mieten bei mir wohnen lassen muss. Es gibt nicht ein Gesetz, das sagt, nach so 15 bis 25 Jahren, je nach Ort, da fallen diese Wohnungen aus der Mietpreisbindung raus.
Ach so, ja, und was passiert dann?
Oh, dann kann ich die Miete endlich auf das marktübliche Niveau heben.
Moment mal, das ist dann aber eher asozialer Wohnungsbau.
Ja, mit sozialer Zwischennutzung.
Schauen Sie, wir von der Politik haben das Problem natürlich erkannt und deswegen beim Wohngipfel beschlossen, dass wir jetzt jedes Jahr den Bau von 25.000 Sozialwohnungen fördern.
Ja, und jedes Jahr fallen auch 45.000 Wohnungen aus der Sozialwohnung wieder raus. So.
Aha.
Schönes Bild, nicht wahr?
Ach, 1990 hat man noch 2,8 Millionen Sozialwohnungen und jetzt?
Ja.
Eine knappe Million?
Ja.
Warum lassen Sie ihn da mitmachen?
Bitte?
Also warum bauen Sie als Staat eigentlich nicht selbst Sozialwohnungen mit ganz geringen Mieten?
Hören Sie, das können wir uns nicht leisten.
Genau.
Warum?
Ja, gut, dieses Modell ist natürlich ein bisschen teurer, nicht wahr?
Aber ist doch viel teurer eigentlich.
Ja, genau genommen viermal so teuer.
Ja. Wissen Sie, warum wir es machen? Weil es viermal so teuer ist.
Schauen Sie, ich sehe da schon wieder Panik in Ihren Augen. Aber Sie dürfen nicht vergessen, nicht wahr, dass wir ja immerhin noch haben den Mietspiegel.
Achso, den haben wir.
Ah, und der Mietspiegel, nicht wahr, das ist ja für alle Mieten in Deutschland quasi, Obacht, eine Obergrenze. Ja. Schauen Sie, wunderbar. Wo ist sie denn? Wo ist denn der Mietspiegel hin? Schauen Sie,
der
wo
Mietspiegel?
Ist,
das ist der ist da oben.
Was, wie?
Da oben ist er. Da oben.
Was? Ja, aber Moment einmal, der war doch gerade eben noch da unten.
Das ist das Tolle. Jetzt ist er da oben. Gucken Sie mal. Oh, ist der schön hoch.
Ja, aber das stimmt doch alles überhaupt nicht.
Was?
Ja, aber hä? Wieso ist der Mietspiegel denn nur an den teuersten Wohnungen festgemacht?
Ja.
Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich dachte, der Mietspiegel, das ist die Durchschnittsmiete aller Mieten an einem Ort.
Sind Sie wirklich der Bundesbauminister?
Siegel.
Das hat doch Helmut Kohl schon vor 35 Jahren abgeschafft. Schauen Sie, der Mietspiegel wird berechnet nur aus den neu vermieteten Wohnungen der letzten 4 Jahre.
Also an den teuersten?
Ja,
Ja, und was würde jetzt passieren, jetzt, wenn man da zum Beispiel auch die anderen Mieten mit einrechnet? Also die zum Beispiel, wo die Leute schon sehr, sehr lange drin wohnen.
Also zu günstigeren Mieten.
Ja, dann würde, glaube ich, Folgendes passieren. Um Gottes Willen, das will ja aber keiner. So. Und deswegen steigt es weiter.
Dann steigt ja praktisch der Mietspiegel automatisch immer weiter
ab. Ja, das ist ja das Tolle. Nicht? Wir sind ja auch eine Wachstumsbranche.
Aber da... Hä, Moment mal, dann wird ja bezahlbarer Wohnraum immer weniger.
Ja, natürlich, aber das hat die Politik natürlich auch erkannt. Und deswegen, die Lösung muss natürlich lauten, ich war bauen, bauen, bauen.
Genau, dann steigt das Angebot an Wohnungen und dann sinken die Mieten.
Ja. Tun sie nicht.
Was?
Na ja, da gibt's doch diese Studie.
Ach so, Sie meinen die Studie, wo man festgestellt hat, in 80 deutschen Städten, dass zusätzliches Bauen die Mieten gar nicht senkt. Nicht wahr? Die habe ich auch gelesen und da habe ich mich dann schon gefragt, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist das eigentlich?
Ja, ich verstehe das schon.
Ach so.
Weil das ja 9 von 10 Wohnungen sind ja Luxusappartements in teuren Lagen.
Ja, aber Luxusappartements sind gut für uns alle.
Okay. Ich kaufe mir einen Porsche und sage, das ist gut für den Nahverkehr.
Ja. Sehen Sie, ein kleines Beispiel. Wenn jemand also so, sagen wir, eine Wohnung verlässt, um ins Luxusappartement zu ziehen, dann lässt er ja im unteren Marktsegment eine Wohnung frei.
Ja, ja, sagen Sie, was passiert denn jetzt mit der Wohnung im unteren Marktsegment im Falle einer Neuvermieter?
Schauen wir mal nach. Ui, hoppala. Hoppala.
Ah, dann haben wir ja jetzt 2 teurere Wohnungen.
Ja.
Was wird jetzt nochmal billiger?
Ich weiß es.
Außer Ihren Ausreden?
Dann weiß ich es nicht.
Also ganz ehrlich, haben Sie eigentlich keine Angst vor Protesten?
Ach, Frau Prajo, Proteste. Meinetwegen, sollen Sie auf die Straße gehen. Was sollen Sie denn machen? Alles läuft in meine Richtung. Sehen Sie, wenn wir feststellen, dass die Märkte die Preisspirale nach oben treiben, was sagt dann die Generalsekretärin der CDU, Frau Karrenbauer? Wir wollen die Wohnungsmisere noch stärker mit den Mitteln des Marktes beheben. Wenn Sie feststellen, oh, wir haben so wenig Sozialwohnungen, was rät dann der wissenschaftliche Beirat vom Wirtschaftsministerium? Wir brauchen weniger Sozialwohnungen. Verstehen Sie, Frau Prajon, mir gehört diese Republik. Ich besitze die Immobilie Deutschland. Und so schnell kriegt mich hier keiner raus. Ah.